ARD. Diese Podcast-Folge ist nicht für Kinderohren geeignet.
Die Wohnung ist spärlich möbliert. Neben einem kleinen Tisch und zwei Stühlen steht nur ein einfaches Bett. Darauf erotische Kleidung und der entblößte Körper einer leblosen Frau. Sie liegt möglicherweise schon ein paar Tage so hier. Auf dem Bett und im näheren Umfeld ist mit bloßem Auge Blut zu sehen. Auf einem Handtuch, einer Wolldecke und drei Papiertaschentüchern vermutet man Spermaspuren. Wurde die Prostituierte Opfer eines Sexualverbrechens?
True Crime Hamburg für mich gekommen. True Crime Hamburg hört. Ja, für euch geht's in die Hartungsstraße. Hartungsstraße. Ein Anrufer meldet eine leblose Person ohne Vitalfunktion. Der RTW ist bereits vor Ort. Dafür sind die Sonderrechte zugelassen. Unter Beachtung. 19:01.
True Crime Hamburg. Wahre Verbrechen aus der Elbmetropole und exklusive Einblicke in die Polizeiarbeit von Polizeipräsident AD Ralf Martin Mayer.
Moin.
Und Schauspieler und Ehrenkommissar Marek Erhardt.
Moin, moin.
Ein Podcast vom NDR.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Marek Erhardt. Ich bin Schauspieler, Synchronsprecher und Buchautor. Wir wollen euch exklusive Einblicke in die Polizeiarbeit geben und hier bekommt ihr Insiderwissen aus allererster Hand von Ralf Martin Mayer. Er hat in 44 Jahren Dienst eine Karriere vom Streifenpolizisten bis zum Polizeipräsidenten gemacht.
Aber du, Marek, hast doch auch schon sehr lange Interesse an der Polizeiarbeit. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du mal erzählt, dass er schon als kleiner Junge angefangen hat.
Naja, also ich glaube tatsächlich, dass das immer ein Traum von Kindern ist. Ich wollte entweder zur Müllabfuhr, weil ich es immer so lässig fand, hinten auf diesem Trittbrett zu stehen, oder ich wollte eben zur Polizei und habe das ganz, ganz große Glück gehabt, dass ich bin in Wellingsbüttel aufgewachsen, das ist im Hamburger Norden, einen Bürgernamen Beamten hatte, nämlich Herrn Döring. Und Herr Döring ist abends immer bei uns Streife gegangen und ich war relativ kontaktfreudig als junger Mann und habe den dann einfach auch immer willenlos angequatscht und ich glaube, der fand das irgendwie immer ganz lustig und ganz nett und hat mich dann tatsächlich immer so 1-2 Kilometer, nachdem er das meinen Eltern natürlich gesagt hat, mich mit auf Streife genommen. Dass er das tatsächlich so lange mit mir ausgehalten hat, ist wirklich ein Wunder, weil ich habe den natürlich Löcher in den Bauch gefragt und fand das aber wahnsinnig spannend. Und er hat mir das eben auch alles erklärt. Und wenn er es hört, ich wünsche ihm alles, alles Liebe. Und ja, meine Affinität zur Polizei hat er sicherlich gepflanzt.
Ich bin sicher, da werden wir in den nächsten Folgen noch mehr von hören.
Ja, da gibt es tatsächlich einige Geschichten zu erzählen. Aber im Vordergrund sollen hier ja auf jeden Fall die großen Kriminalfälle aus der Millionenmetropole Hamburg stehen. Ralf, wir sprechen heute über die Tötung einer Prostituierten im feinen Hamburger Stadtteil Harvestehude. Und das ist ein sogenannter Cold Case, ein kalter Fall. Ein Fall, der lange zurückliegt und lange ungeklärt war. Wir erzählen euch heute, wie nach fast 20 Jahren dann endlich Bewegung in den Fall kommt. Ja, fast unglaublich. Vor allem die DNA-Analytik und eine sogenannte operative Fallanalyse bringen die Ermittlungen voran. Ralf, kannst du uns vielleicht einmal mitnehmen in die Zeit, in der der Fall passiert ist?
Ja, Marek, die 80er und 90er Jahre. Das war eine Boomzeit der sogenannten Modellprostitution. Auch in den gehobenen Wohngebieten Hamburgs. Im gesamten Stadtgebiet werden Sexdienste über Hamburger Tageszeitungen angeboten. Zu Beginn füllen die Anzeigen ganze Seiten. Der Boom der ersten Jahre lässt auch die Frauen gut verdienen. Aber schon damals wird ein großer Teil der Einnahmen von Männern abgeschöpft. Die Zuhälter bieten sogenannte Schutzdienste. Sie wollen dafür aber extrem hohe Tagesmieten. Das Gros der Einnahmen bleibt nicht bei den Frauen.
Für alle Hamburgerinnen und Hamburger, die sich vielleicht immer noch erinnern an die Zeit damals in der Hamburger Morgenpost zum Beispiel, waren die Anzeigenseiten hinten sehr bekannt und auch sehr beliebt, um am nächsten Tag darüber zu tratschen. Die ganzen Prostituierten, die sich dort angeboten haben in ihren Modellwohnungen, das war, glaube ich, tatsächlich...
Ich würde sagen, eine Doppelseite, das wirkte ziemlich groß.
Und jeder hat darüber geredet.
Wenn das Gewerbe in einem reinen Wohngebiet ausgeübt wird oder... Wenn der Verdacht auf Straftaten besteht, dann führt die Polizei Razzien durch. Oft arbeiten mehrere Frauen in einer Modellwohnung. Sie mieten dort ein Zimmer an und bekommen dafür Schutz. Die Polizei hat das Gewerbe fest im Blick. Aber nur selten kommen Körperverletzungen durch sogenannte Wirtschafter zur Anzeige oder andere Auseinandersetzungen um Frauen. Auch Kunden bieten durchaus manchmal Anlass für Einsätze. Streit ums Geld oder Ärger über die sexuelle Leistung. Bewaffnete Raubüberfälle auf Frauen, um an deren Tageseinnahmen zu kommen, sind selten. Mitte der 80er Jahre geht das Geschäft immer mehr zurück. Vor allem nach der Ausbreitung der AIDS-Krankheit. In diese Zeit fällt der heimtückische Mord an einer Prostituierten. Wir nennen sie hier Rosita Z.
Am 30. November 1985, kurz nach 19 Uhr, geht ein Anruf in der Polizeieinsatzzentrale ein. Und es geht nicht um eine Ruhestörung oder einen Einbruch. Der Einsatz für die Streifenwagen lautet Hartungstraße, Parterre, leblose Person ohne Vitalfunktion.
Die Streifenwagenbesatzung rückt in der Hartungstraße an und sie wird von einem Mann erwartet. Wir nennen ihn Werner W. Er stellt sich als einen Bekannten des Opfers vor. Er habe schon telefonisch versucht, Kontakt zu Rosita aufzunehmen. Er hat auch geklingelt und geklopft. Schließlich hat er im Beisein des Hausmeisters einen Schlüssel Notdienst bestellt. Auf diese Weise hat er sich Zutritt zur Wohnung verschafft. Sie finden Rosita, aber die 36-jährige Frau aus Peru ist tot.
Also damals war es anscheinend möglich, dass man einfach einen Schlüsseldienst bestellt, um in die Wohnung zu kommen. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr so einfach möglich, weil sonst könnte ich mich ja vor deiner Haustür stellen, Ralf, und sagen, das ist eigentlich mein Haus und ich würde mir gerne Zutritt verschaffen. Ich denke, das hat sich alles ein bisschen verändert. Das waren wohl dann doch eher die 80er.
Das mag so gewesen sein in der Zeit. Hier muss man aber auch sehen, dass der Hausmeister dabei war. Vielleicht hat das geholfen, der Sache Nachdruck zu verleihen und somit hat er die Wohnungstür geöffnet.
Ralf, lass uns doch mal auf den Tatort kommen.
Der Tatort ist eine Dreizimmerwohnung im Stadtteil Harvestehude, einer sehr guten Hamburger Adresse. Bei der Wohnung handelt es sich um eine sogenannte Modellwohnung. Hier hat die Getötete als Prostituierte gearbeitet und zwar alleine.
Ja, Harvestehude ist eine wirklich sehr, sehr feine Adresse. Viele teure Autos stehen da an den Straßen. Die tollen Altbauten sind wirklich meistens und bestens in Schuss. Und in so einer Gegend geht also eine Prostituierte in einer Drei-Zimmer-Wohnung ihrem Business nach. Wir haben es auch schon gehört, normalerweise teilen sich ja Prostituierte so eine Wohnung. In diesem Fall war Rosita Z. alleine. Nimm uns einfach mal mit durch diese Wohnung, Ralf.
Okay, das Opfer wird im Schlafzimmer gefunden, im Bett. Sie liegt auf dem Rücken. Die Rechtsmedizin diagnostiziert insgesamt 28 Stichverletzungen. Vor allem am Hals, in der Brust und am Rücken des Opfers hat der Täter mit großer Kraft zugestochen. Das Opfer hat nur sehr wenige Abwehrverletzungen. Ein paar sind sichtbar an der linken Hand und am linken Arm. Ein Tatwerkzeug wird am Tatort nicht gefunden. Allerdings werden Abwischspuren an einer Wolldecke festgestellt. Diese Spuren können von einem Messer stammen. Ein Messer, das der Täter benutzt hat und dann vermutlich mitgenommen wurde. Das Opfer ist schließlich verblutet. Durch die multiplen Einstiche, vor allen Dingen an der Halsschlagader und am Herzen. Die Tatortwohnung ist eine typische, wenig charmante Modellwohnung. Spärlich möbliert. Das unmittelbare Tatgeschehen lässt sich auf das Schlafzimmer lokalisieren. Die Blutspritzspuren auf dem Bett geben eindeutige Hinweise. Die Spurensicherung stellt sämtliche Bettwäsche, erotische Kleidung, ein Bettlaken, ein Handtuch, eine Wolldecke, einige Papiertücher sowie Papiertaschentücher sicher. An der Wolldecke, am Handtuch und an einem der Papiertaschentücher werden Spermaspuren vermutet. Auch an anderen Gegenständen befinden sich einige Blut- und Spermaspuren. Sämtliche Fremdspuren werden damals eingelagert, denn noch haben die Ermittler keine Vergleichsmöglichkeit. Unter dem Bett finden die Ermittler einen Koffer mit Bargeld. Es sind auch Sparbücher darin, Schecks, Schmuck und der Pass des Opfers. Zudem stellen sie ein Notizbuch sicher und eine Art Haushaltsbuch. Hier hat die Getötete Notizen zu den Zahlungen ihrer einzelnen Kunden gemacht. Außerdem werden am Tatort eine größere Zahl an Fingerspuren gesichert. Manche kommen sogar doppelt vor. Trotz der Überprüfung einiger Personen kommt es vorerst zu keinen Übereinstimmungen.
Ralf, die Fingerspuren bringen die Ermittlungen nicht voran. Diese sind ja aber auch nur ein Puzzleteil im Ermittlungsprozess. Wie geht die Polizei bei einem Tötungsdelikt genau vor?
Das Wichtigste, Marek, ist die Tatortarbeit. Dazu gehören die akribische Spurensicherung und die Rekonstruktion der Tat. Daneben beziehen sich die Ermittlungen auf die Lebensumstände des Opfers. Es werden erste Zeugen vernommen, Freunde des Opfers, darunter ihr Liebhaber, einige Bekannte von Rosita und ein Callboy. Er hat ihr bei den Annoncen geholfen. Auch der Ex-Mann wird befragt und auch erste Stammkunden, die sich melden.
Okay, so zeichnet also die Mordkommission nach und nach ein grobes Bild von Rositas Leben, vor allem ihrem Geschäftsleben. Was hat man denn da rausgefunden?
Die regelmäßigen Arbeitszeiten der Getöteten waren montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr. Die Frau hat in der Hamburger Morgenpost, der Bild-Zeitung und dem Hamburger Abendblatt inseriert. Die Tatortwohnung wurde ausschließlich als Arbeitsstätte genutzt. Über Schlüssel verfügte nur das Opfer. Die Getötete wohnte ganz in der Nähe im Brodersenweg. Rosita Z. hatte nur wenige familiäre oder freundschaftliche Kontakte. Sie soll in einer Beziehung zu einem verheirateten Mann gestanden haben. Von ihrem früheren Ehemann, einem Hamburger, lebte sie getrennt. Rosita war eine erfahrene Prostituierte. Sie arbeitete schon seit längerer Zeit in diesem Bereich. Außerdem, die Getötete hatte viele Stammkunden. Sie nahm sich Zeit für ihre Freier und schuf eine persönliche Atmosphäre.
Ralf, wenn man sich den Fall so anschaut, hat man wirklich den Eindruck, dass Rosita Z. eine Frau war, die schon weiß, was sie will. Vor allem will sie finanziell unabhängig sein und sie verfolgt diesen Lebensplan im wahrsten Sinne des Wortes konsequent.
Das stimmt. Und zeitweise verdient sie auch nicht schlecht. In der letzten Phase vor ihrem Tod wird ihre finanzielle Situation aber, ja, man kann sagen, schwieriger. Die Einnahmen sinken. Sie muss ja weiterhin zwei Wohnungen finanzieren. Eine zum Leben und eine zum Arbeiten. Es wird langsam immer schwieriger für Rosita. Sie fängt deshalb an, sich beruflich umzuorientieren. Sie plant, als Escort-Service zu arbeiten. Und auch in der Beziehung zu ihrem aktuellen Freund soll es in letzter Zeit gekriselt haben.
Also, sie wollte offenbar ein besseres berufliches Umfeld sich schaffen, was ja auch absolut verständlich ist. Ein Escort-Service geht übrigens ja über das Sexuelle hinaus. Das ist eine Dienstleistung gegen Bezahlung als Begleitung für gesellschaftliche Anlässe, Geschäftsessen oder auch private Treffen.
Ja, die besser bezahlt wird, kann man eigentlich sagen.
Mhm. All das erfährt man durch Befragung von Personen in Rositas Umfeld. Und die Polizei kann anhand diverser Aussagen und aufgrund der Spuren am Tatort auch nachzeichnen, was sich am Tattag abgespielt haben muss.
Ja, die Kollegen können das relativ genau rekonstruieren. Der 27. November 85 ist ein Mittwoch, ein normaler Arbeitstag. Rosita geht in ihrer Arbeitsstelle in der Hartungstraße der Prostitution nach. Mehrere Zeugen berichten von Telefonaten mit dem Opfer am Nachmittag. Rosita erzählt ihnen, dass sie noch einen Freier erwartet. Zuletzt hat eine Kollegin mit ihr telefoniert, das war so gegen 16.30 Uhr. Dieser Kunde muss das Opfer also kurz danach besucht haben. Ungefähr 3 Stunden später, also gegen 19 Uhr, versuchen verschiedene Zeugen, Rosita zu erreichen. Sie geht aber nicht ans Telefon. Ihre Telefonnummer, die in den Hamburger Zeitungen steht, ist dauerbesetzt. Das allein ist erstmal üblich, wenn sie Kundenbesuche hat und nicht gestört werden will. Es gibt aber noch einen zweiten Telefonanschluss und den kennen nur ihr sehr vertraute Personen. Aber auch an das Telefon geht sie nicht ran. Mehrere Nachbarn berichten, am Abend des 27. November 85 sei die Tür zur Wohnung der Getöteten nur angelehnt gewesen. Der erste Nachbar sei um etwa 18 Uhr an der Tür gewesen. Er habe noch in die Wohnung hineingerufen. Hallo, ist da jemand? Dann sei er aber weiter in seine Wohnung gegangen. Ein anderer Hausbewohner geht am Abend joggen und kommt dann zweimal an der offenen Wohnungstür vorbei. Zuletzt gegen 19.30 Uhr. Später sah auch der Vermieter die angelehnte Tür. Er dachte, die Mieterin hat einfach nur vergessen, die Tür zuzumachen. Und deshalb zog er die Tür dann zu.
Davon hört man ja mal ganz häufig, dass Täter oder Täterinnen dann auch vergessen, die Tür zuzuziehen. Manchmal hat man das Gefühl, dass man das Opfer dann auch entdecken soll. Jetzt sieht man in so einem Haus, wo alles anonym ist, die Leute gehen einfach dran vorbei, die Tür bleibt offen und bis zum Schluss ein Mieter dann eben das zuzieht und nicht reingeguckt hat und sich nicht vergewissert hat. Wahnsinn.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass der Täter nicht durch Geräusche auf sich aufmerksam machen wollte und hat deswegen die Tür offen gelassen, um sich dann aus dem Haus zu schleichen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das Spekulation.
Wusste eigentlich die Nachbarschaft, was Rosita in dieser Wohnung genau getan hat?
Also soweit die Mordkommission das ermitteln konnte, Marek, nein. Einige Nachbarn haben sich gewundert über die vielen Männer. Aber wirklich gewusst, was sie dort gemacht hat, kann man sagen, nein, das konnte die Mordkommission nicht feststellen. Erst nach 2 Tagen wird das Opfer entdeckt. Am 30. November. Der Todeszeitpunkt dürfte auf den 27. November fallen. Und zwar zwischen 16.45 Uhr und etwa 18 Uhr.
Die Prostituierte Rosita Z. wird tot aufgefunden. In ihrer Arbeitswohnung im vornehmen Hamburger Stadtteil Harvestehude. Sie wurde getötet. Es gibt viele Spuren, aber die Ermittler finden keine Übereinstimmung. Ralf, jetzt nehmen wir uns doch mal mit. Was macht denn die Polizei als nächstes?
Marek, der nächste Schritt ist für die Mordkommission, das Lebensumfeld des Opfers weiter aufzuhellen. Viele sogenannte Kontaktpersonen werden identifiziert, und zwar aus den verschiedenen Lebenskreisen von Rosita. So will die Polizei so gut wie möglich die letzten Kontakte am Tag der Tat nachzeichnen. Vor allem wollen sie die Frage beantworten, wer war Rositas letzter Kunde? Die Ermittler hören aus verschiedenen Quellen, dass Rosita 1984 einen Zuhälter gehabt haben soll, der auch noch gewalttätig war. Sie selbst hat das damals einem guten Bekannten erzählt, einem Reisekaufmann. Der Zuhälter soll dafür gesorgt haben, dass Rosita keinen Kontakt mehr hatte zu einem privaten Kreis von Südamerikanerinnen. Außerdem hieß es, Rosita habe hohe Schulden bei diesem Zuhälter. Aber letztlich ließ sich nicht feststellen, ob diese Erzählungen auch stimmen. Und letztlich konnte auch dieser Mann nicht ermittelt werden.
Und wir wissen natürlich, im Rotlichtmilieu wird ja auch gerne geschwiegen. Dort an Informationen zu kommen, ist ja wirklich unfassbar schwierig. Das sind also sehr, sehr umfangreiche Ermittlungen. Insgesamt werden circa 100 Personen überprüft. Und ich nehme mal stark an, ja, nicht jeder hat auch Lust zu sagen, dass er Kunde bei Rosita war. Für jede dieser Personen wird eine eigene Akte angelegt. Damals alles mit Schreibmaschine, komplett analog. Das darf man auch nicht vergessen. Die Zeiten haben sich, was das angeht, wirklich stark verändert. Also ein Riesenberg von Papier. Lass uns doch da einfach mal reingucken, Ralf.
Ja, der erste ist der Ex-Mann, der überprüft wird. Er lebt in Hamburg. Er hat der Mordkommission gegenüber dementiert, dass seine Frau bei ihm hohe Schulden hatte. Er habe sie auch nicht unter Druck gesetzt, wie es heißt. Nach der Trennung sehe er seine Frau heute kaum noch. Überprüft wurde auch der aktuelle Freund Werner W. Zwischen ihm und dem Opfer bestand scheinbar bis zuletzt eine Liebesbeziehung. Er folgte Rosita 1983 sogar nach Peru. Er geht dann aber allein zurück nach Deutschland. So kühlt die Beziehung erstmal ab. Nach einiger Zeit treffen sich die beiden wieder und die Liebe entfacht neu. Am Tag vor der Tötung treffen sich die beiden zum Essen. Dabei findet Werner W. heraus, dass Rosita eine Kontaktanzeige aufgegeben hat und einen gut betuchten Gentleman sucht. Eigentlich hatten sich die beiden inzwischen wieder etwas angenähert. Sie haben jeden Tag telefoniert. Nach dem Essen bringt Werner Rosita in ihre private Wohnung nach Pöseldorf. Danach sehen sich die beiden angeblich nicht mehr. In einer weiteren Akte der Polizei ging es um Detlef A., einen Modellkollegen von Rosita. Er ist ihr Helfer in vielen Lebenslagen. Detlef arbeitet als Callboy und hilft der Getöteten bei ihren Inseraten. Und er macht Besorgung für sie. In seiner Vernehmung berichtet Detlef, dass Rosita einen Tag vor ihrem Tod sehr aufgewühlt war. Sie erzählte von einem Streit mit ihrem Freund. Auch habe sie in letzter Zeit noch von einem anderen Mann viel gesprochen. Dieser ist heiß auf sie gewesen und wollte sie aus dem Milieu herausholen. Der Mann spricht Spanisch, er soll mit einer Dominikanerin zusammenleben und ein Kind mit dieser haben. Er könnte auch Spanier sein, so genau wisse Detlef das nicht. Er selbst habe aber mit der Tat nichts zu tun.
Der Ex-Mann, der aktuelle Freund und ein Kollege. Tja, jetzt wird's aber natürlich richtig spannend, denn Rosita war ja sehr fleißig und hatte viele, viele Stammkunden. Wie sieht's denn mit dem Kundenstamm aus?
Ja, Marek, das ist richtig. Es ist scheinbar so, dass sie viele Stammkunden hatte. Die Mordkommission kann sie aber nur zum Teil ermitteln. Einige von ihnen haben den Liebeslohn mit Checks bezahlt und die findet die Polizei natürlich sehr leicht heraus. Außerdem gibt es völlig unbekannte Gelegenheitsgäste, die vermutlich in Bar bezahlen. Über die lässt sich kaum etwas herausfinden.
Einer der Stammkunden ist ein gewisser Cody D.
Genau, von ihm werden 3 Schecks beim Opfer gefunden. In seiner Vernehmung gibt Cody an, zwischen dem 12. und 14. November bei Rosita gewesen zu sein. Knapp 2 Wochen vor ihrem Tod also. Er habe mit Bargeld bezahlt, 300 Mark. Man habe auch über Privates gesprochen, auch darüber, dass Cody mit einer Dominikanerin verheiratet ist und mit ihr ein Kind hat. Am Tattag, am 27. November, habe er seinen Arbeitsplatz gegen 16.45 Uhr verlassen. Er sei direkt nach Hause gefahren. Sein Wohnort liegt südlich der Elbe.
Okay, und plötzlich meldet sich ein anderer Stammkunde bei der Polizei und das freiwillig. Er habe in der Zeitung von der Tat gelesen und wirklich sehr ungewöhnlich, aber toll, Er wolle der Polizei helfen.
Genau, vielleicht wollte er auch vermeiden, dass er von der Polizei überrascht wird und hat deswegen den Kontakt gesucht. Darüber lässt sich ein bisschen auch spekulieren. Dieser Mann ist Jürgen C. Er war erstmals im Oktober bei Rosita. Insgesamt 6 bis 7 Mal, so berichtet er. Er habe sich mit ihr auch über Persönliches ausgetauscht. Am Tattag will er gegen 13.15 Uhr in der Hartungstraße gewesen sein. Er sagte, er habe ihr ein Buch von einem mexikanischen Autor geschenkt. Er war angeblich nur eine Viertelstunde dort. Außerdem habe er mit Rosita nur geredet. Jürgen C. will am frühen Abend seine Firma verlassen haben. Er arbeitet in einem Einzelbüro, so sagt er. Danach sei er zu sich nach Hause gefahren. Dort sei er allein gewesen.
Ralf, und dann gibt's da noch einen recht schwierigen Freier von Rosita.
Das kann man wohl sagen. Günther E. heißt er. Eine Kollegin, also eine andere Prostituierte, hatte Günther vermittelt. Er wollte die Frauen immer nur befummeln und redete dabei wirres Zeug. In ihrer Geldnot besucht Rosita den Mann sogar einmal in seiner Wohnung in der Hallerstraße. Das ist nicht weit von ihr, gleich um die Ecke, kann man sagen. Dort in Günthers Wohnung eskaliert dann die Situation. Günther zieht eine Schusswaffe und bedroht Rosita. Er hält sie fest. Erst als eine andere Prostituierte telefonisch eingeschaltet wird, beruhigt sich die Situation. Rosita kann die Wohnung verlassen. Die Ermittler vernehmen Günther, aber er bestreitet, Rosita überhaupt zu kennen. Allerdings in seiner Wohnung wird eine Gaspistole gefunden und von der Polizei sichergestellt.
Okay, unter den Stammkunden kommt die Polizei also nicht weiter. Ich sag mal im Kolleginnenkreis, aber gibt es eine interessante Info? Ich glaube, dass man da auch viel untereinander geredet hat. Rosita soll richtig Ärger mit einer Konkurrentin gehabt haben.
Ja, und zwar einer Gruppe von dominikanischen Prostituierten. Und zwar inserieren auch die in der Zeitung als Mexikanerinnen. Muss man wissen, dass auch Rosita als Mexikanerin in der Zeitung inseriert. Insofern ist das Ganze wohl eine Konkurrenzsituation gewesen, die da eskalierte. Der Callboy, der LFA, hat dazu Interessantes ausgesagt. Er wurde nämlich am Hauptbahnhof mal von einem Mann bedroht, der ihn ziemlich aggressiv befragte. Er hat ihn gefragt, bist du der Freund von Rosita? Das ist doch die, die gerade erheblichen Stress macht.
Boah, Wahnsinn. Also insgesamt wurden rund 100 Personen überprüft, aber es ergibt sich kein dringender Tatverdacht gegen eine Person. Ich meine, die große Frage ist nach wie vor, wer war Rositas letzter Kunde?
Genau, Marek. Der vermutete letzte Kunde, von der Mordkommission bisher nicht ermittelt, spricht viel dafür, dass es einer der Stammkunden gewesen sein muss. Ob diese Person dann auch die Tat begangen hat, muss natürlich dann auch noch bewiesen werden. Momentan kann man sagen, fehlt es an einem dringenden Tatverdacht.
So, und dann gibt es ja noch die Fingerabdrücke. Auch die können bisher keiner konkreten Person oder einer Spur in diesem Verfahren zugeordnet werden. Damals gab es ja auch noch keine DNA-Untersuchung. Auch die Alibi-Überprüfungen bringen die Ermittler nicht wirklich weiter, obwohl sich ja eine Reihe der Alibis nur schwer überprüfen lassen. Ich meine, da gibt es den einen, der sagt, er fährt nach Hause und ist alleine zu Hause gewesen. Das ist natürlich schwer zu überprüfen. Da gibt es immer den ganz netten Hinweis, wenn sie dann sagen, sie haben Fernsehen geguckt. Was haben sie denn geguckt und was ist denn da genau passiert? Und da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der dann nicht unbedingt mehr weiter weiß. Das ist sicher sehr, sehr frustrierend für die Ermittler. Ich kenne das gut aus meinem intensiven Praktikum bei der Polizei. Ich habe das wirklich oft erlebt, dass die Kollegen dann nicht mehr weiterkommen, obwohl man sich eigentlich relativ sicher ist, auf einer guten Spur zu sein. Und dann musst du ja die Szenerie eigentlich wieder verlassen und das ist meistens echt frustrierend.
Ja, das ist es. Das kann man wirklich so sagen. Und letztlich aber müssen die Ermittler zur Kenntnis nehmen, dass sie an dieser Stelle jetzt nicht weiterkommen. Mit diesem vorläufigen Ergebnis wird die Akte der Staatsanwaltschaft Hamburg übersandt. Mehr als ein halbes Jahr nach dem Mord also, das war am 16. Juni 1986, geht die Akte zur Staatsanwaltschaft. Es gibt nur kleine Rückfragen, einige kleine Nachermittlungen, die die Staatsanwaltschaft beauftragt. Und schließlich wird die Akte am 18. September 86, quasi auch von der Staatsanwaltschaft, vorerst geschlossen und es bleibt eine sogenannte Unbekanntsache.
Okay, auch Rositas Akten kommen ins Archiv, aber Mord verjährt ja nie. Also werden sie hin und wieder auch nochmal rausgeholt und auf neue Hinweise überprüft. Das war auch 1985 schon so, oder?
Ja klar, auch damals wurden ungelöste Mordfälle, ich sag mal, von Zeit zu Zeit auf neue Ansätze geprüft. Allerdings hängt das auch immer von den Kapazitäten ab, die zur Verfügung stehen. Und damals waren die Fallzahlen deutlich höher als heute. Im Vergleich kann man sagen, es gab damals etwa doppelt so viele Mordfälle bei uns, Marek. Also die Mordkommission hatte ehrlicherweise jede Menge zu tun und diese speziellen Cold-Case-Einheiten, die gab es damals natürlich auch noch nicht.
Aber irgendwann kommt dann endlich wieder Bewegung in den Fall. Und zwar gibt es über das Bundeskriminalamt eine Anfrage der Polizei aus Wales. Das war, Achtung, im November 2002, also sehr, sehr lange Zeit danach.
Richtig, im Cardiff gibt es einen ungeklärten Mord an einer 20-jährigen Prostituierten, bei dem die walisische Polizei seit über 10 Jahren ermittelt und nicht weiterkommt. Und nun suchen die Kollegen ähnliche Fälle und bitten das Bundeskriminalamt um eine Recherche in Deutschland. Sie fragen nach gleichgelagerten Tötungsdelikten an und da kommt natürlich auch der Mord an Rosita ins Gespräch. Letztlich ergibt sich bei dem Abgleich aber keine relevante Übereinstimmung.
Seit dem Mord an Rosita sind 15 Jahre vergangen. Ralf, in dieser langen, langen Zeit hat sich ja kriminaltechnisch auch vieles, vieles weiterentwickelt. Also technisch sind wir ein Quantensprung von dem mittlerweile entfernt, was Mitte der 80er Jahre war. Die Ermittler formulieren deshalb jetzt eine neue, viel konkretere Frage und zwar an die Kollegen im Labor. Stichwort DNA-Analyse. 85 war das nämlich noch gar nicht möglich, aber jetzt haben wir 2002.
Richtig, Marek, die DNA-Analyse, die Analysemöglichkeiten haben sich in der Zwischenzeit erheblich weiterentwickelt. Und so werden die Wissenschaftlerinnen, genauer gesagt die Serologinnen, befragt. Und zwar wird gefragt, sind die 1985 am Tatort Hartungstraße gesicherten Fremdblut- und Spermaspuren an Papier und Taschentüchern ausreichend, um daraus DNA-Material zu sichern und damit vergleichende Untersuchungen durchzuführen?
Die Prüfung des DNA-Materials läuft. Außerdem gab es damals ja mittlerweile die neue Abteilung für operative Fallanalysen und die soll jetzt nämlich auch eine Beurteilung abgeben zum Tatortbefund und den daraus abzuleitenden Abläufen. Zu den Ergebnissen kommen wir gleich, Ralf. Was sagt denn jetzt die Prüfung der DNA-Spuren?
Die Proben sind beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden eingelagert. Im Sommer 2003 treffen die Proben beim Hamburger LKA ein in der Serologie.
Und hier müssen wir noch einmal darauf hinweisen. Es gibt einmal das Bundeskriminalamt, das also sozusagen länderübergreifend arbeitet. Und es gibt das LKA Hamburg zum Beispiel. Aber jedes Bundesland hat LKA-Einheiten. Das ist das Landeskriminalamt. Und das ist dann sozusagen regional geschiftet.
Am 21. August 2003 findet eine Konferenz über den Fall statt. Hier kommen die Ermittler mit den Wissenschaftlern zusammen. Sie analysieren die Menge der sichergestellten Spermaspuren. Beurteilt werden soll die Erfolgswahrscheinlichkeit einer DNA-Untersuchung. Letztlich ist das riskant, denn bei einer so geringen Menge an Spurenmaterial hat man nur wenige, wenn nicht nur einen Versuch, die DNA zu extrahieren. Wenn die Untersuchung also fehlschlägt, bleibt eventuell zu wenig Material übrig, um zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sich die DNA-Analytik weiterentwickelt, erneut eine Extraktion zu versuchen. Die Spurenmenge scheint aber gerade so ausreichend und weil das sichergestellte Material am Papiertuch und an einem Taschentuch vom letzten Kunden stammen dürfte, entscheidet man sich, die Untersuchung tatsächlich vorzunehmen.
Die Ermittler und Wissenschaftler haben also tatsächlich die Hoffnung, dass bei der DNA-Analyse was Wesentliches herauskommt. Deshalb beantragt die Mordkommission bei der Staatsanwaltschaft die sogenannte molekulargenetische Untersuchung. Die Hoffnung ist also wirklich groß, dass man damit endlich ein starkes Beweismittel bekommt und auch endlich der Durchbruch gelingt.
Ja, genau, Marek, denn man muss wissen, die DNA-Spur ist ein absolutes Beweismittel. Und letztlich bei den wenigen Kunden am Mordtag besteht schlichtweg eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der letzte Kunde auch der Spurenleger, wenn man das so sagen darf, gewesen ist. Denn Rosita soll sehr reinlich gewesen sein, hat nach jedem Kunden sauber gemacht, Taschentücher weggeworfen etc. Also es wäre sehr plausibel, dass Teile dieser gesicherten Spermaspuren vom letzten Kunden stammen. Der muss am 27. November etwa ab 17 Uhr bei ihr gewesen sein. Und nach allen bekannten Fakten gab es dann nur ein sehr geringes Zeitfenster für die Tat. Das spräche dafür, dass dieser letzte Kunde auch der Täter sein könnte. Der Gerichtsbeschluss erging am 7. Oktober 2003. Die Untersuchungen können beginnen. Zunächst wird aus den gesicherten Spermaspuren das DNA-Muster erstellt. Anschließend wird es in die bundesweite DNA-Datei eingestellt. Dort kann man es mit gespeicherten DNA-Spuren vergleichen. Aber hier ergeben sich keine Treffer. Das heißt also, vom mutmaßlichen Täter liegen keine Spuren in der bundesweiten Datei ein. Als nächstes wollen die Ermittler Vergleiche mit einzelnen Personen durchführen. Für einige kommt ein Tatverdacht in Frage. Konkret soll die DNA dieser in Frage kommenden Personen verglichen werden, und zwar mit den Spermaspuren vom Tatort. Dazu wird der Fall noch einmal einer dezidierten Fallanalyse unterzogen. Aus dieser Fallanalyse geht hervor, Rosita erwartete am 27. November 85 um 17 Uhr einen spanisch sprechenden Stammgast. Anschließend um 20.30 Uhr hatte sie einen Termin mit ihrer Vermieterin abgesprochen. Damit ergibt sich ein etwa dreistündiges Zeitfenster für die Tat.
2003 gab es ja, das habe ich vorhin erwähnt, die neue Dienststelle operative Fallanalyse. Diese Abteilung benutzt ja ganz neue Methoden und betrachtet Fälle aus verschiedensten Blickwinkeln, sowohl psychologisch als auch kriminalistisch. Und das liefert oft neue, interessante Ergebnisse über das Verhalten des Täters. Und inzwischen hat ja die operative Fallanalyse einen denkbaren Verlauf des Tatabends rekonstruiert. Ralf, welches Bild zeichnen die Spezialisten damals?
Der Täter klingelt an der Haustür. Rosita nimmt das als den verabredeten Termin wahr und lässt ihn ein. Sie empfängt den Täter in der üblichen Kleidung. Sie bewirtet ihn und geht später mit ihm ins Schlafzimmer. Dort wird der vereinbarte Sex vollzogen. Danach bleibt das Opfer unbekleidet im Bett liegen. Der Täter aber verlässt das Bett. Er kommt mit einem Messer zurück und sticht auf das noch im Bett liegende Opfer ein. Danach verlässt er die Modellwohnung. Das Tatwerkzeug nimmt er mit. Gegen 18 Uhr stellt ein erster Anwohner fest, dass die Wohnungstür geöffnet ist. Das sehen auch weitere Anwohner noch. Und um etwa 22 Uhr wird die Tür von einem Anwohner, in diesem Fall dem Hausmeister, zugezogen. Und die besonders interessanten Ergebnisse der Fallanalyse lauten: Der Täter muss eine emotionale Bindung zum Opfer gehabt haben. Und es gab nur ein kurzes Zeitfenster für die Tat von maximal 3 Stunden.
Die neu gegründete Ermittlungseinheit der operativen Fallanalyse hat ergeben, dass der Täter kein Gelegenheitsfreier war, sondern eine Person gewesen sein muss, die eine emotionale Beziehung zur getöteten Rosita hatte. Das kommt immer wieder vor. Das heißt also, Ralf, dass sich der Kreis der Verdächtigen erheblich reduziert.
Genau, Marek. Anhand dieser Kriterien gibt es eine genaue Auswertung der in Frage kommenden Personen. Unter ihnen ist Kudi D. Er lebt inzwischen in Süddeutschland. Nach Einschätzung der Ermittler spricht viel dafür, dass er Rositas letzter Kunde war. Die in unmittelbarer Nähe des Opfers gefundene identische Spermaspur am Handtuch und am Papiertaschentuch könnte von Kudi stammen.
Boah, das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Nach fast 20 Jahren gibt es also endlich eine heiße Spur und die hat im Fall Rosita einen Namen: Kudi D. Und auf ihn treffen die meisten der zusammengetragenen Informationen dann zum Täter zu. Welche Details sind das genau?
Lass uns die nochmal aufzählen. Also erstens, er ist Stammgast, er zählt zu den Stammgästen. Mhm. Zweitens, er zahlte 300 D-Mark. Er spricht Spanisch, er ist verheiratet mit einer dominikanischen Frau und hat mit dieser ein Kind. Außerdem liegt sein Arbeitsplatz nicht weit entfernt von Rositas Arbeitswohnung in der Hartungstraße. Nach einer Wegzeitberechnung, die die Ermittler angestellt haben, wäre für ihn die Tat möglich gewesen. Und sein Alibi ist auch nicht wasserdicht. Und letztlich, Kudi D. hat eine emotionale Beziehung zum Opfer.
Und das ist das entscheidende Stichwort. Der Täter muss eine emotionale Beziehung zu Rosita gehabt haben. Man ist also vielleicht ganz, ganz nah dran. Und deswegen soll es jetzt auch natürlich noch eine DNA-Untersuchung von Kudi geben.
Und dafür bedarf es erstmal eines Antrages an die Staatsanwaltschaft. Am 10. Mai 2006 entscheidet die Staatsanwaltschaft, Kudi D. soll erstmal in Süddeutschland aufgesucht werden. Dabei soll er die Möglichkeit bekommen, freiwillig eine Speichelprobe abzugeben. Falls er das ablehnt, kann immer noch ein richterlicher Beschluss erwirkt werden. Dabei soll ihm natürlich auch ein Vernehmungsangebot gemacht werden. Dazu suchen die Ermittler Kudi D. am frühen Morgen des 4. Januar 2007 in seiner Wohnung auf.
Jetzt hat Ralf gerade gesagt, man soll ihm ein Vernehmungsangebot machen. Normalerweise war ich immer der Meinung, man wird vernommen oder man wird eben nicht vernommen. Aber ein Vernehmungsangebot klingt ja dann doch schon recht freundlich, muss man ehrlich sagen.
Das ist Polizeisprech, muss ich zugeben. Marek, du hast ja als Beschuldigter das Recht zu schweigen. Und deswegen ist das ein Angebot, von dem du nicht Gebrauch machen musst.
Okay. Ralf, also nochmal ganz klar. Hier sind die Ermittler aus Hamburg, die seit Jahren an diesem Fall dran sind. 2002 haben sie den Fall nochmal hochgeholt. Persönlich nach Süddeutschland gefahren sind sie, um die Probe von Kuddy zu holen. Das ist ja sicherlich ein sehr starker Moment für die Kollegen. Ich versuche mir das mal vorzustellen, Ralf. Also was geht in den Ermittlern vor? Denn ich nehme mal an, das waren nicht die Ermittler, die Mitte der 80er mit dem Fall vertraut waren, wenn sie den dringend tatverdächtigen Mann auf einmal gegenüberstehen.
Ich kann mir vorstellen, Marek, dass das zwei Gefühle sind. Einmal ist es eine positive Anspannung. Sie stehen ja möglicherweise ganz kurz vor der Auflösung des Falles. Und natürlich sind die Kollegen gespannt, wie wird der Mann wohl reagieren nach so langer Zeit.
Wenn ihr Lust auf weitere spannende Kriminalfälle habt, dann empfehlen wir euch den neuen True Crime Podcast vom RBB. Crime History heißt er und läuft im gleichen Feed wie der schon bekannte Podcast Im Visier. Jana Falkenstein und Florian Prokop nehmen euch mit in die damalige Welthauptstadt des Verbrechens, das Berlin der 20er Jahre. Brutale Serienmörder, betrügerische Wettkönige, Gentleman-Einbrecher und kokainsüchtige Nackttänzerin. Eine Szenerie, die vielleicht aus Babylon Berlin schon bekannt ist. Bei Crime History geht es aber um die echten Verbrechensgeschichten. Zu Gast in jeder Folge ist Kriminalhistorikerin Regina Stürico. Sie macht Ermittlungsakten und Verhörprotokolle lebendig. Crime History. Ab jetzt jeden zweiten Sonntag natürlich in der ARD Audiothek. Die Hamburger Polizei steht in Süddeutschland vor Kuddys Zuhause und klingelt. Und er selbst öffnet die Tür. Wie wirkt er auf die Beamten? Was steht in den Akten?
Er wirkt sehr selbstbewusst, Marek, wie jemand, der gerne sagt, wo es lang geht. Er folgt schließlich den Ermittlern zum örtlichen Polizeirevier. Zunächst will er keinen Anwalt. Er habe ja nichts Verbotenes getan. Er ist kaum aufgeregt, stellt auch nicht die Frage, warum er. Er beantwortet einfach die Fragen. Auch die Fragen zu seinen Besuchen bei Rosita. Kuddys Verhalten ändert sich in dem Moment, als die Ermittler ihn damit konfrontieren, dass es fremde DNA-Spuren am Tatort gibt. Sie erläutern ihm auch, welche Bedeutung diese DNA-Spuren haben. Denn mit modernen Methoden könne man genau sagen, ob Spuren von einer bestimmten Person stammten. Als Kuddy D. das hört, verändert sich die Situation schlagartig. Er will einen Anwalt sprechen. Auch die Ermittler telefonieren mit dem Anwalt. Sie verständigen sich, dass erstmal keine weitere Vernehmung stattfindet. Kuddys Anwalt und er gehen noch davon aus, dass er anschließend wieder auf freien Fuß kommt. Ende des Gesprächs.
Ralf, man merkt ganz deutlich, wie die Anspannung steigt bei dieser Begegnung der Hamburger Ermittler mit Kuddy. Und jetzt geht es um das Wichtigste. Die Beamten sind den ganzen weiten Weg von Hamburg nach Süddeutschland gefahren, um eine freiwillige Speichelprobe von Kuddy zu bekommen. Das allerdings ist für Kuddy überhaupt kein Problem. Und das finde ich, muss ich ehrlich sagen, ziemlich überraschend.
Ich denke, sein Anwalt hat ihn in dem Telefonat aufgeklärt. Wenn er sich weigert, wird ein richterlicher Beschluss folgen. Also ich glaube, das hat ihn überzeugt. Am Ende kann er es nicht verhindern. Sie bekommen also auf diese Weise die Speichelprobe und machen Fotos und Fingerabdrücke von Kuddy. Währenddessen sagt er, er habe bisher nicht alles gesagt und er wisse mehr und würde das auch erzählen.
Aber ganz wichtig, Kuddy sagt auch, er sei nicht der Täter.
Richtig. Erstmal will er doch seinen Anwalt kontaktieren. Und der erscheint dann auch am Polizeirevier. Mandant und Rechtsanwalt tauschen sich unter vier Augen aus. Dann gibt der Anwalt die folgende Stellungnahme ab. Sein Mandant sei zur Tatzeit am Tatort gewesen. Er habe auch Geschlechtsverkehr mit dem Opfer gehabt. So werde man sicher seine DNA am Tatort finden. Danach wollte er mit Rosita zum Essen gehen. Sie hatte aber noch einen letzten Kunden. Also bat sie Kuddy im Nebenzimmer zu warten. Dort habe er Cognac getrunken und sei schließlich eingeschlafen. Nach einer Weile habe er gehört, dass die Tür ging und sei aufgewacht. Dann habe er Rosita tot auf dem Bett gefunden und sei geflüchtet.
Also, das ist eine gute Story, die klingt auch nachvollziehbar, sie kann auch so gewesen sein. Aber Ralf, das glauben tun die Beamten eher nicht.
Nein, sie halten es für eine Schutzbehauptung. Dieser allerletzte Kunde entspricht auch nach der bisherigen Ermittlung nicht der Realität. Die gesamte Beweiskette spricht dagegen. Die operative Fallanalyse hat einen Bericht zum Ablauf der Tat vorgelegt. Der Bericht stimmt mit der Spurenlage überein. Dazu gehört, dass der Sexualakt und die daran anschließende Tat einen einheitlichen Ablauf bilden, und dazu gehört das emotionale Motiv. In Bezug auf einen Dritten sind wirklich erhebliche Zweifel angebracht, auch wegen des geringen Zeitraumes für die Tat.
Wir kommen also zurück zu einer der zentralen Feststellungen der operativen Fallanalyse. Das Opfer muss ja eine emotionale Bindung zum Täter gehabt haben.
Genau, Marek. Der Tatortbefund und die Rekonstruktion sprechen gegen einen schnellen Kunden, gegen den großen Unbekannten. Kudides Version passt einfach nicht zur operativen Fallanalyse. Schon am nächsten Morgen erreicht die Ermittler das Ergebnis des DNA-Vergleichs. Die Spuren am Tatort sind identisch mit der DNA des Festgenommenen. Der richterliche Haftbefehl ergeht am 5. Januar 2007. Kudide wird nach Hamburg transportiert. Hier bleibt er bis zum Prozess in Untersuchungshaft. Die Ermittler besuchen ihn in der U-Haft. Sie fragen ihn, ob er noch eine weitere Aussage machen will. Er lehnt aber ab. Erst im Prozess wird man wieder von ihm hören.
Der Täter ist vermutlich überführt. Cody D. hat womöglich die Prostituierte Rosita Z. getötet. Und jetzt kommt es tatsächlich auf die Gerichtsverhandlung an. Sind die Beweise wirklich ausreichend? Wird es zu einer Verurteilung kommen? Ist es Mord oder ist es Totschlag? Für Anklage wie für Verteidigung ist das tatsächlich die Kardinalsfrage. Denn die Tat ist mittlerweile, das dürfen wir nicht vergessen, mehr als 20 Jahre her. Sie wurde im November 1985 umgebracht. Und die Verfolgung eines Totschlages endet nach 20 Jahren. Mord hingegen verjährt nie.
Um das zu klären, kommt es jetzt wesentlich darauf an, was war das Motiv des Täters und erfüllt die Tat ein Mordmerkmal. Die operative Fallanalyse hat den Tatablauf für das Gerichtsverfahren in einem Modell dargestellt. Und schließlich gesteht Kudi vor Gericht auch die Tötung von Rosita. Es habe einen Streit gegeben, so sagt er. Der Streit sei eskaliert und endete schließlich in der Messertat. Die Staatsanwaltschaft geht von Totschlag aus und beantragt folgerichtig Freispruch wegen der Verjährung.
Boah, das ist ja erschreckend. Aber was sagen denn die Kollegen von der operativen Fallanalyse dazu? Offenbar hat deren Bericht ja nicht abschließend überzeugen können.
Ja, das war sicherlich etwas überraschend, dieser Antrag, aber juristisch korrekt. Letztlich muss aber der Richter entscheiden, liegt Totschlag vor oder doch Mord.
Vielleicht einmal noch mal ganz kurz zur Erklärung. Totschlag ist etwas, was im Affekt passiert und Mord ist geplant. Ist das richtig?
Es gibt Mordmerkmale, die eben zusätzlich zum Totschlag erfüllt sein müssen. Und dann liegt Mord vor. Das kann eben Heimtücke sein, das kann eine Tötung zur Verdeckung einer anderen Straftat sein. Die stehen tatsächlich im Gesetz, diese Mordmerkmale. Und wenn man hier an Mord denkt, würde man vielleicht sagen, die Heimtücke oder die hilflose Situation und die Heimtücke gegenüber dem Opfer könnte eine Rolle spielen.
Okay.
Am nächsten Tag wird das Urteil der Kammer gesprochen. Der Richter formuliert es so. Mitnichten handelt es sich um Totschlag. Die operative Fallanalyse hat das Gericht davon überzeugt, dass der Angeklagte heimtückisch in Tötungsabsicht auf das arglose Opfer eingestochen hat.
Also mich hätte es wirklich überrascht, Ralf, wenn auf Totschlag erkannt worden wäre. Die Fakten gegen Kudi waren ja so stark. Es war also Mord. Wie lautet das Strafmaß?
Der Angeklagte Kudi D. wird wegen Mordes zu 7 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt.
Und zu Kudis Motiv ist im Prozess auch noch einiges rausgekommen. Es ging zwischen Kudi und Rosita tatsächlich um mehr als ein reines Sexgeschäft.
Ja, die beiden hatten eindeutig eine emotionale Bindung, eine Beziehung. Im Laufe der Zeit stellte Rosita dann immer mehr Forderungen. Sie wollte eine feste Beziehung. Darüber entbrannte laut des Angeklagten nach dem Sex ein heftiger Streit. Kuddy hat eine Gefahr für seine Ehe gesehen und man kann sagen, Sita wusste viel von ihm, auch von seiner Wohnung, von seiner Familie. Und dieses Risiko wollte er schlicht nicht eingehen.
Dieser Fall hat mich sehr bewegt. Auf der einen Seite die brutale Tat, die eine Frau mitten aus ihrem Leben reißt. Auf der anderen Seite die jahrelange fast aussichtslose Ermittlungsarbeit. Für mich zeigt sich hier, dass wahre Polizeiarbeit Geduld, Beharrlichkeit und den unerschütterlichen Willen braucht, auch nach Jahrzehnten nicht loszulassen. Erst durch die Fortschritte in der DNA-Analytik und die operative Fallanalyse konnte aus einem kalten Fall, schließlich doch noch ein Stück Gerechtigkeit werden, auch wenn es sehr lange gedauert hat. Mich beeindruckt vor allem, dass hinter allen Spuren, Akten und Beweismitteln ein Mensch steht, Rosita Z. Sie war keine anonyme Figur, sondern eine Frau mit Träumen, Hoffnungen und einem Lebensplan, den sie konsequent verfolgt hat. Dieser Fall ist für mich ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, niemals aufzugeben und immer weiter nach der Wahrheit zu suchen. Ralf, worüber sprechen wir in 2 Wochen?
Wir sprechen über die 7 Jahre alte Jessica aus Hamburg, die von ihren Eltern weggesperrt wird und schließlich qualvoll verhungert. Wir blicken auf eine belastende Polizeiarbeit und auf die Erklärungsversuche für solch eine Grausamkeit. Und wir schildern auch, was bei den Behörden schiefging und was aus diesem Fall gelernt wurde.
Vielen Dank fürs Zuhören. Übrigens, unsere E-Mail-Adresse ist wie immer in der Folgenbeschreibung.
Wir lieben euer Feedback.
Also, wenn ihr mögt, gebt eine Bewertung ab. Wir freuen uns und empfehlt uns gerne weiter. Macht's gut und tschüss.
Tschüss.
True Crime Hamburg. Wahre Verbrechen aus der Elbmetropole. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Mehr Infos auf ndr.de/truecrimehamburg.